Ja, ich freue mich auch, dass ich heute Morgen darf bei euch stehen darf. Letzten Sonntag wäre ich mega gerne auch da gewesen, aber bin im Bett gelegen, habe mich noch auskuriert und bin dankbar, dass ich jetzt wieder da sein darf. Jetzt gehört die Predigt einfach eine Woche später. Der Gabe hat ja predigt und es hat ja so gut in die Serie von der Gnade reingepasst und ihr werdet zum Teil auch Parallelen von heute dann erkennen, weil ihr letzten Sonntag da gewesen sind. Vielleicht ganz kurz ein Hinweis auch für diejenigen, die neu da sind. Schön, dass ihr da seid. Es ist bei euch so, dass man auch während dem Lobpreis, während der Predigt darf hin ein Gebet in Anspruch nehmen. Also wenn du plötzlich merkst, hey, Gott spricht mich an, ich muss irgendetwas loswerden, ich will ihm das sagen, dann darfst du gerne hinterher gehen, da wartet Barbara. Man kann in ein Eckli gehen, im Foyer, und da das direkt gerade Gott sagen. Manchmal ist es gut, man schiebt es nicht auf die lange Bank, sondern wenn ein Gott anspricht im Herz, wenn man es gerade umsetzt, und dann dürft ihr gerne das während dem Predigt auch nutzen. Mich stört es nicht, wenn ihr aufsteht und hinterher geht. Ja, Serie Gnade, wo ich mich damit beschäftigt habe, mit dieser Serie, ist mir ein Buch in den Sinn gekommen, das ich vor Jahren mal gelesen habe und wo ganz am Anfang ein Beispiel drin steht, von einer Geschichte aufgeschrieben, eine wahre Begebenheit von dem Buchautor. Das Buch heisst Gnade ist nicht nur ein Wort. Und er hat da geschrieben, eine Prostituierte kam in einem erbärmlichen Zustand zu mir. Sie hatte keine Wohnung, sie war krank und außerstande, ihre zweijährige Tochter durchzubringen. Und unter Weinen erzählte sie mir, sie hätte ihre Tochter, also die Zweijährige, Männern mit abartigen sexuellen Praktiken angeboten. In einer Stunde verdient diese Zweijährige durch die Prostitution mehr, als sie selber in einer Nacht anschaffen kann. Sie müsse das tun, erklärte sie, weil sie sonst kein Geld für Drogen hätte. Ich ertrug es kaum, diese Geschichte anzuhören. Dann fragte ich sie, ob sie je daran gedacht habe, in der Kirche um Hilfe zu bitten. Und ich werde nie den Ausdruck von purem Schock vergessen, der über ihr Gesicht kam. Kirche, rief sie. Was soll ich denn da tun? Ich fühle mich sowieso schon schlecht genug. In der Kirche würde ich mich nur noch schlechter fühlen. Wo ich das gelesen habe, hat mir das auch wehtun. Wo ich gedacht habe, vielleicht empfindet wirklich etliche, wo sich auch zum Rand von der Gesellschaft empfindet, die fühlen so. Das Erstaunliche finde ich, wenn ich in die Bibel hineinschaue, sind es gerade Randgruppen gewesen, prostituierte Leute, die der Gesellschaft nichts wert waren, die sich angezogen gefühlt haben von Jesus, die in die Nähe gekommen sind zu ihm und nicht weggeflüchtet sind. Sie sind hingelaufen zu ihm. Aber die Leute, die sich von Jesus angezogen gefühlt haben, fühlen sich zum Teil von Chile abgestoßen. Und die Frage stellt sich für mich, warum hat Chile die Anziehungskraft verloren? Die Anziehungskraft für Sünder, für Leute, die merken, ich habe keinen Bestand. Und ich glaube, es geht eben zurück auf das Wort, wo wir uns jetzt in der letzten Zeit schon in der Predigtserie damit beschäftigen, das Wort Gnade. Wird aus dem Johannesevangelium ein Vers vorlesen, aus dem Kapitel 1, der Vers 16 und 17. Da heißt: Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Das, was da übersetzt ist mit Gnade und immer neu Gnade empfangen, das übersetzt Luther mit Gnade um Gnade. Immer wieder mehr Gnade, neu Gnade. Gordon MacDonald hat mal gesagt, die Welt kann fast alles so gut wie die Kirche, oft sogar besser. Man muss nicht gläubig sein, um Häuser zu bauen, Hungernde zu speisen oder Kranke zu heilen. Es gibt nur eins, was die Welt nicht kann, sie kann keine Gnade anbieten. Was mich immer getrieben hat, war die Suche nach Gnade. Eine Zeit lang lehnte ich die Kirche ab, weil ich dort so wenig Gnade erlebte. Ich kehrte zur Kirche zurück, weil ich nirgendwo sonst Gnade gefunden habe. Und schaut, was ich mir wünsche, ist, dass mir als Kreuzpunkt der Ort von der Gnade dürfen sein, weil Jesus unter uns ist. Und Kreuzpunkt ist nicht einfach irgendeine Gemeindeleitung, sind nicht angestellte Pastoren, sondern bist du, wenn du regelmäßig zu uns kommst, bist du Kreuzpunkt. Und Jesus lebt in dir und die Gnade darf durch dich weitergetragen werden. Ich wünsche mir, dass unter uns sich Sünder angezogen fühlen, wohlfühlen. Leute, die am Rand der Gesellschaft sind und dass sie dürfen Heimat finden. Schaut, Gnade ist eigentlich ein Skandal, wenn man sich bewusst ist, was Gnade wirklich bedeutet. Aber wir benutzen das Wort so oft und weiß nicht, ob wir immer verstehen, was wirklich dahinter steckt, was damit gemeint ist. Weil Gnade ist nicht logisch. Gnade ist nicht vernünftig. Und vor allem ist Gnade ungerecht. Und wegen dem kämpfen wir mit Gnade. Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, dass Gott mit Leuten geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob ich die würde anstellen. Habt ihr euch das schon mal überlegt, was das für Leute sind? Ehebrecher. Mörder. Wo ihm begegnet sind, wo sich verändern, mit denen hat Gott geschafft. Jetzt erst vor kurzem habe ich von einem Arbeitgeber gehört, ich weiß nicht, wer von euch Arbeitgeber ist. Ein Arbeitgeber hat mir erzählt, dass sich jemand bei ihm vorgestellt hat für eine neue Stelle, Bewerbungsgespräch. Und er hat doch tatsächlich erzählt, dass er am Tag davor so viel gesoffen hat, dass die Polizei ihn beim Autofahren verwünscht hat und er den Ausweis weg hat. Und der Arbeitgeber sitzt da und sagt, aber du denkst jetzt nicht, dass ich dich anstelle, oder? Wenn du so auftrittst und mir da, ist ja schön, dass du ehrlich bist, aber so überstellst du doch nicht an. Und eigentlich, wenn man sich das anschaut, mit wem Gott geschafft hat und mit wem er heute noch schafft, ein Skandal. Mit was für Leuten er da zusammen schafft. Und was mir so gefällt, um den Charakter vom Vater im Himmel zu beschreiben, hat Jesus ganz oft Geschichten erzählt. Er hat Geschichten erzählt und die Beispielgeschichten, die uns überliefert sind, wo Jesus erfunden hat, um Leuten etwas über das Himmelreich zu sagen, die sind oft sehr nette Geschichten, aber manchmal entbehren sie auch aller Logik. Und sie fordern uns raus. Da haben wir zum Beispiel die Geschichte von dem verlorenen Schaf. Wir haben vor einigen Wochen mal in einer Predigt darüber gehört. Der hat einen Hirt 100 Schafe und es wird berichtet, wie er mit Selbstverständlichkeit 99 hinter sich lässt und eins geht suchen. Eigentlich nicht logisch, oder? Oder würdest du das machen? Also ich frage mich, ob mir das eigentlich so viel wert wäre, dass ich all die 99 einfach an sich nicht logisch. Ich würde das nicht tun. Aber er erzählt das Beispiel, um den Vater im Himmel zu beschreiben, wie er ist. Oder eine andere Geschichte, die wirklich passiert ist, Maria. Maria kommt sowieso aus einer interessanten Familie. Zwei Schwestern, die eine faul, die andere ständig am Arbeiten. Und dann haben sie noch einen Bruder, den Lazarus. Und mir kommt es manchmal fast so vor, in diesen Erzählungen, so ein wildes Geschwisterpaar. Also sie sind schon ein bisschen strob gewesen. Aber sehr interessant. Die Maria, die kommt und tut mit dem kostbaren, teuren Öl die Füße von Jesus waschen. Sie tut es über die Füße von Jesus drüber. Und die Freunde von Jesus sitzen da dabei und der Judas ist in heutiger Zeit, würde man sagen, das ist so der Kassier in dem Verein gewesen. Der hat nach dem Geld geschaut, nach den Finanzen geschaut. Der hat zuerst einmal einen Einwand und sagt, ey, was für eine Geldverschwendung. Gott, also, so ein teures, kostbares Öl über die Füße leeren. Und vielleicht ist ihm auch und den anderen dann auch Ideen gekommen, was man mit dem Geld alles hätte können machen. Man hätte so viel Hungernde können speisen. Man hätte so viel Gutes können tun. Das ist doch Geldverschwendung. Und Jesus hat gesagt, gut gemacht, Maria. Völlig anders. Völlig unlogisch. So unlogisch anders. Eine andere Geschichte. Wird uns im Matthäus-Evangelium aufgeschrieben. Und ich meinte, dass der Gabe letzten Sonntag auch die Geschichte erwähnt hat. Es geht um Arbeiter im Weinberg. Und jetzt müsst ihr da mal zuhören. Denn mit dem Himmelreich, und das ist auch eine Beispielgeschichte, die Jesus erzählt, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Dort war es so, dass Leute, die nichts zum Arbeiten hatten, sich auf dem Marktplatz versammelt haben und Leute, die Arbeitgeber, die niemand hatten zum Arbeiten, sind auf dem Marktplatz und haben geschaut, wer braucht noch Arbeit und haben die geholt. Und haben sie angestellt für den Tag. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort nach anderen untätig Herumstehenden. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr, also mehrmals, ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar und da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur 1 Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einem, dem Letzten hier genauso viel geben wie dir? Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Und wenn ich mir das so durchlese, an sich ganz nett, aber funktionieren würde das bei uns nicht. Stell dir mal vor, du hast eine Firma. Und du tust jedem am Tag genau das Gleiche zahlen, ob er am Morgen um 8 Uhr kommt oder am Abend nur eine Stunde kommt zum Arbeiten. Ich glaube, dann hättest du niemand mehr, der schafft. Bei uns. Eigentlich völlig unlogisch, oder? Das ist nicht gerecht. Aber was ist die Ungerechtigkeit? Die Ungerechtigkeit ist nicht gewesen, dass die Ersten, die er angestellt hat, dass die zu wenig bekommen hätten. Bei denen ist interessanterweise, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bei der Ersten hat er abgemacht, einen Tageslohn 1 Denar. Und er hat es bekommen. Das war nicht ungerecht gewesen. Aber dass die anderen, die später kommen, mit denen hat er gesagt, ich werde euch geben, was recht ist. Dass die genau gleichgestellt werden, das wird da beklagt. Und die Geschichte passt nicht in unser Denken. Die einen, die sich abgeschuftet haben, die die Hitze vom Tag erträgt haben, also das ist doch nicht gerecht. Eine letzte Geschichte, noch eine Beispielgeschichte von Jesus. Viele von uns kennen die Geschichte unter dem Titel «Der verlorene Sohn». Ich will für heute die Geschichte umbenennen und einen anderen Titel setzen, «Der ungerechte Vater». Denn was wird uns in dieser Geschichte erzählt? Da ist ein älterer Sohn, der brav am Hof schafft, ein Bauernhof. Er schafft und krampft. Und er schaut, dass der Bauernhof gut funktioniert. Und dann hat es der jüngere Sohn. Der jüngere Sohn, der zum Vater kommt und sich das Erbe auszahlen lässt. Nicht ein bisschen an Vorgeschmack, sondern sein ganzes Erbe, das ihm zusteht. Als Sohn. Und dann ist das Erstaunliche in dieser Geschichte, der Vater gibt es ihm. Er geht weg von zu Hause und verprasst alles. Er tut Fest feiern. Er hat Prostituierte. Er verschwendet sein ganzes Geld. Und dann hat er kein Geld mehr, kann sich keine Freunde mehr kaufen und kommt ganz klein zurück zum Vater. Und dann wird uns berichtet, wie mit einer Selbstverständlichkeit der Vater ihn sieht und ihm entgegenspringt, ihn umarmt und ihn annimmt. Und der ältere Sohn, der ist am Schaffen und der hört, dass es Fest gefeiert wird. Ich kann mir vorstellen, wie so die große Fragezeichen bei ihm sind. Was ist Fest? Was ist los? Was ist passiert? Und sie berichtet ihm, du, dein jüngerer Sohn ist wieder retour gekommen. Ihr jüngerer Bruder ist retour gekommen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der jüngere Sohn, der ist nicht nur als Arbeiter wieder zurückgekommen und eingestellt worden, wie andere Diener auch, sondern er ist als Sohn wieder angenommen worden. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, er hat sein ganzes Erbteil eigentlich verprasst, aber wird wieder genau gleich eingesetzt als Sohn und ist wieder erbberechtigt. Also, dass der ältere Bruder da Fragezeichen hat, kann ich gut nachempfinden. Ich habe die ganze Zeit geschuftet da. Er ist weggegangen, hat alles verbracht und er wird genau gleich wieder als Sohn angenommen. Und eigentlich die Geschichte auch völlig unlogisch. Und aus all den Geschichten, die wir gehört haben, spüren wir und merken wir, Gnade hat absolut gar nichts mit Verdienst zu tun. Hat absolut nichts mit Belohnung zu tun. Du kannst dir Gnade nicht erwerben und verdienen. Funktioniert nicht. Nicht mit Arbeit, nicht mit brav sein, nicht mit tüchtig sein, nicht mit in die Kirche gehen, nicht mit verlässlich sein. Gnade ist ausschließlich ein Geschenk. Du kannst Gnade nur empfangen, egal ob du ein gewissenhafter, braver Familienvater bist oder eben, ob du dich um deine Familie kümmerst oder ob du, sagen wir, pornosüchtig bist, ob du Menschen betrogen hast, ob du Menschen ausgenutzt hast. Du kannst, egal wie du gelebt hast, Gnade nur empfangen. Es ist nicht dein Verdienst, dass du es überkommst. Beide können Gnade nur empfangen. Und als Empfänger von der Gnade stehen wir alle gleich da. Und wisst ihr was? Das irritiert uns. Das ist irgendwie unlogisch. Das irritiert uns. Das passt so nicht in unseren Gerechtigkeitssinn. Und darum tun wir uns mit Gnade manchmal gar nicht so einfach. Wisst ihr was? Das Kreuz ist der große Gleichmacher. Da steht jeder genau gleich da, ob Mörder oder braver Vater oder Mutter. Gott teilt Geschenk aus. Er zahlt nicht einen Lohn. Wenn Gott einen gerechten Lohn würde auszahlen, dann würde niemand für uns gut dastehen. Eine Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 6, aber im Vers 23, da heißt: Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Also für den gerechten Lohn ist die Sünde zuständig und für das unverdiente Geschenk ist Jesus Christus zuständig. Und das, was er gemacht hat, ist gewaltig. Ich habe ein Video, wo ich euch gerne das nochmal vor Augen führen will, was das eigentlich bedeutet, was Jesus Christus für uns getan hat und was Gnade bedeutet. Wir schauen da gerade rein. Es ist ein deutscher Untertitel, es ist auf Englisch, aber ihr könnt hoffentlich mitlesen.
Okay, I admit it. I did a lot of bad things.
Yes, I see.
But I've done good things, too. You know, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. Mm-hmm. That should balance out, right?
Let's find out. This way.
That should have balanced out, right? It should have balanced out.
Next. File, please.
Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more.
Mm-hmm. And is this your subscription?
I only read the article.
please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him.
Hey, wait a minute. That is totally not fair.
That's why it's called grace.
Total ungerecht, oder? Nicht fair. Aber das nennt man Gnade. Und wenn wir den Unterschied zwischen Lohn und Geschenk verstehen, dann sehen wir letztlich auch den Unterschied zwischen Religion und einer Beziehung zu Jesus Christus. In der Religion, da geht es letztlich immer um Leistung. Es geht um einen Lohn. In der Religion, da wird gerechnet und am Schluss wird abgerechnet. Und Jesus rechnet nicht auf. Und für uns ist das in dem Sinn nicht gerecht. Gott schenkt Gnade. Das Wort Gnade kennen viele, aber das Konzept dahinter kennen viele eben nicht. Schaut, zuerst zwei junge muslimische Männer gegangen, die sich bekehrt haben, die Jesus gefunden haben und die zu einem Pastor gekommen sind und ihn gefragt haben, wie das eigentlich mit der Erbsünde ist. Und der Pastor hat immer wieder versucht zu erklären, und sie sind nie zufrieden gewesen, weil sie so in ihrer Kultur verharrt gewesen sind und das nicht verstanden haben, was eigentlich Gnade bedeutet. Weil Erbsünde ist so, dass ein Muslim weiß, dass er gute Taten muss tun, damit seine schlechten Taten wieder aufgewiegt werden. Und wenn er schlechte Tat hat, dann muss er wieder eine gute Tat machen, dass die guten Taten immer ein bisschen Überhand haben. Und dann ist Gott gnädig. Wenn das ein Gleichgewicht ist, dann kann Gott immer noch entscheiden, ist er gnädig oder nicht. Aber wenn die schlechten Taten Überhand nehmen, dann habe ich verloren. Und wenn man an die Erbsünde denkt, wenn ich natürlich nur für all das muss gerade stehen, wo meine Vorfahren gemacht haben, wo mein Vater gemacht hat, dann komme ich mit den guten Taten nicht mehr hinten an. Dann bin ich im Stress, dann merke ich, es langt nicht. Gott und sein Sohn haben keine Religion gestiftet, wo gerechnet wird. Menschen haben Religion gestiftet. Weil Menschen denken immer wieder in Leistung und Lohn. In der Religion kannst du dir etwas verdienen. Bei Gott kannst du dir nichts verdienen. Gott ist, was uns anbelangt, nicht gerecht, sondern gnädig. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Der Martin Buber, er war Jude und Religionsphilosoph, der hätte mal gesagt, nichts verdeckt Gottes Angesicht so wie Religion. Nichts verdeckt so Gottes Angesicht wie Religion. Religion verdeckt das Angesicht, Gnade deckt es auf. Und es kommt ein berechtigter Einwand. Ja, aber der Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird, der Gott von der Bibel, der ist doch ein gerechter Gott. Ja, das stimmt. Ja, Gott ist absolut gerecht, im absoluten Sinn. Und darum gibt es keine billige Gnade. weil Gott gerecht ist. Und das Gnadengeschenk, das Gott den Menschen gegeben hat, das hat ihn, nicht uns, ihn alles gekostet. Es hat seinen einzigsten Sohn gekostet. So als Teenager habe ich oft gedacht, ja, das ist ja eigentlich einfacher, oder? Sich selber nicht hergeben, aber seinen Sohn opfern. So denkst du aber nur, bis du selber Vater bist. Ich glaube, es wäre einfacher, sich selber zu geben wie der einzigste Sohn. Und sind wir uns bewusst, was Gott da für dich gemacht hat. Und die Gnade kannst du dir nicht verdienen, die ist einfach da. Und ihn hat es alles gekostet. Ich weiß nicht, ob ihr den Film mal gesehen habt, Der letzte Kaiser. Bei dem Film, Der letzte Kaiser, da wird einem so eine geheime Stadt vor Augen geführt. Und bei dieser geheimen Stadt, da ist eben der letzte Kaiser geboren. Und ihm dienen ganz, ganz viele Eunuchen. Ich glaube, über 1000 oder was das waren. Leute, die um ihn herum sind, ihn dienen, ihn pflegen. Und sein Vater stirbt. Und er wird, ich weiß nicht mehr, ob das mit 3 oder 4 oder 5-jährig war, wird er der letzte Kaiser. Und es wird dann berichtet, dass er selber noch einen Bruder hat, der außerhalb von dieser Stadt aufwächst und immer wieder mal kommt. Und der letzte Kaiser, der wird so in seine Kindheit, er wird die ganze Zeit umgedreht von dir. Der muss nicht selber laufen. Er wird umgedreht und der Bruder kommt, ist so am Spielen und fragt ihn, du, wenn du etwas Böses gemacht hast, wirst du eigentlich auch bestraft. Er kennt das von sich selber. Wenn er etwas Böses gemacht hat, wird er bestraft. Wirst du das auch? Fragt er seinen Bruder, der Kaiser. Und er antwortet, nein, ich werde nicht bestraft. Wenn ich etwas Böses gemacht habe, dann wird einer von meinen Dienern bestraft. Und das ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Er ist für uns angestanden und hat sich bestrafen lassen für das, was eigentlich ich verdient hätte. Für Gott kostet es alles, für den Empfänger nichts. Und die Gnade darf ich jeden Tag neu annehmen. Ganz am Anfang habe ich Johannes 1 vorgelesen und ich werde euch das nochmal vor Augen führen. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Der Reichtum von seiner Gnade ist überragend. In der Pastorenkonferenz, ich glaube, der Christoph hat das auch in Predigten schon erwähnt, da ist mir auch ein Satz so hängen geblieben von einem Redner, der gesagt hat, es gibt nichts, was du tun könntest, damit Gott dich mehr liebt. Und es gibt nichts, was du tun könntest, dass Gott dich nicht mehr liebt. Das ist nicht in deinem Einfluss. Gottes Gnade ist für dich da. Er liebt dich ganz egal, was du gemacht hast oder machst. Die Liebe, die Gnade ist da für dich. Ja, aber stimmt das denn wirklich? Wie ist es jetzt, wenn ich jemanden umbringe? Wenn ich die Ehe gebrochen habe, wenn ich gestohlen habe, betrogen habe, in Pornografie verstrickt bin, ist Gott mir dann auch noch gnädig? Auch dann liebt Gott dich wie eh und je. Als ich 18 war, habe ich einmal im Gefängnis predigen. Und das war ein gewaltiges Erlebnis für mich, weil ich lieb, fromm, brav aufgewachsen bin. Und dann stehst du plötzlich im Gefängnis von Schwerverbrechern und überlegst, was sagst du denn jetzt? Und Gott hat mir so aufs Herz gegeben, ihnen zu sagen, schaut, ihr habt wirklich viel Mist gemacht. Aber ganz egal, was du an Mist gemacht hast in deinem Leben, Gottes Gnade ist für dich da. Er liebt dich genau gleich wie mich, als ich brav aufgewachsen bin, als ich das nicht gemacht habe. Das Kreuz ist der große Gleichmacher. Und es ist wunderbar, wenn wir die Wahrheit dürfen erkennen und erfassen für uns. Und sich das einbrennt in unserem Herz. Jesus ist ein Freund von Sündern. Und ich wünsche mir, dass durch unsere Gemeinschaft, weil Jesus in unserer Mitte ist, Leute, die nicht akzeptiert werden, Leute, die merken, ich bin nichts wert, die denken, ich bin nichts wert, wo genau merken, ich bin schuldig, ich kann nicht bestehen, wo angenommen werden und wo Gottes Gnade und die Freude, die Befreiung dürfen erleben, was das bedeutet, frei zu sein von Schuld. Wir werden jetzt gerade noch in zwei Lieder einstimmen. Beim ersten heisst es, er hat deine Gnade, sie fällt wie ein Regen auf mein Leben. Und schaut, wenn man draußen ist, dann tust du selber nichts dafür. Der Regen, der kommt einfach. Er kommt und er fällt einfach auf dich. Gott, du könntest einen Schirm, du kannst dich wehren gegen das. Und ich glaube, du kannst dich auch gegen Gnade wehren. Und es nicht annehmen. Aber so wie der Regen fällt im Frühling, so kommt Gottes Gnade auf uns und wir dürfen einfach drin baden. Wir dürfen es einfach annehmen. Ich würde gerne beten mit uns. Jesus Christus, wenn wir über Gnade nachdenken, dann merken wir, Gnade ist eigentlich so ungerecht. Es passt so mit unserem Gerechtigkeitsempfinden irgendwie komplett nicht zusammen, weil wir eigentlich immer nach Lohn aus sind und nach Verdienst. Und wenn ich so lebe, dann habe ich das so und so. Aber Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist auf der Erde, dass du all mein Zeug, meine Schuld auf dich genommen hast und gerade gestanden bist dafür. Danke darf ich die Gnade, die unverdient ist, annehmen. Und du siehst, was jetzt bei jedem Einzelnen im Herz abgeht. Und ich bitte dich, begegne du uns, berühre du unser Herz. Verändere du unser Leben. Komm du rein mit deiner Heilung. Und schenk, dass mir das Wort, wo mir so oft im Maul haben, Gnade, dass wir das ganz neu dürfen erfassen und uns freuen darüber, die Freiheit hineinkommen, die du uns geschenkt hast, weil wir befreite Kinder von dir dürfen sein.